Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Pia und im virtuellen Raum zu meiner Rechten sehe ich meinen lieben Kollegen, den Flo. Hallo Flo.
Hallo Pia.
Und wir haben uns tatsächlich vor einer knappen Woche das erste Mal in Natura gesehen, sozusagen.
Da konnte ich die Größe bestätigen, die ihr in vor einigen Folgen gehört habt, dass die Pia gar nicht so klein ist, wie der Kai gedacht hat, wie ich vielleicht auch gedacht habe, ich habe es vielleicht nicht laut gesagt.
Aber der Kai ist ganz schön klein.
Auf jeden Fall. Genau, der Kai ist ganz schön klein, ja. Ja. Aber ich habe mich total gefreut, einmal alle in einer Runde zu sehen und natürlich auch das Erinnerungsfoto zu machen. Das ist schon merkwürdig, so als wenn man seit gefühlt Jahren mit jemandem spricht und den noch nie gesehen hat. Das ist schon irgendwie cooler so.
Ja, auf jeden Fall. Und wir sind nicht allein, wir haben heute einen Gast. Philipp, stell dich doch bitte mal kurz vor.
Ja, moin moin in die Runde. Ich bin Philipp, Sänger von der Death-Metal-Band Damnation Defaced und bin 1,77 Meter groß, damit wir das dann auch direkt geklärt haben.
Dann bist du der Kleinste in unserer Runde.
Dann bin ich immer der Kleinste, aber das ist häufiger so, ja.
Kann man denn von Sänger überhaupt sprechen bei Death Metal?
Ja, das ist ja immer ein bisschen Ansichtssache. Am Ende kommen Laute raus und die klingen dann manchmal ein bisschen grunzend, ein bisschen schreiend. Aber am Ende des Tages braucht man natürlich auch eine Art Technik und ja, also ich glaube, da ist es dann am Ende dann natürlich, unterscheidet sich das nur in der Stimmfarbe, aber warum sollte man nicht auch dazu singen sagen? Ja.
Bis zu Pias erwähntem Treffen hätten wir vielleicht auch nicht gewusst, wovon du redest, aber wir hatten die liebe Britta Görz zu Gast und die hat uns ein bisschen angebrüllt und das Anbrüllen beigebracht. Also
und bei Anbrüllen lassen.
Anbrüllen lassen, genau. Hm. Kollegen anbrüllen live. Und deswegen wissen wir jetzt einen Tick mehr von dem, was du da erzählst, ja.
Ja, Britta kenne ich auch schon sehr, sehr, sehr lange. Dadurch, dass wir ja quasi aus der gleichen Hood kommen, also Britta aus Hannover, Damnation Defaced aus Celle, beziehungsweise haben wir auch mittlerweile zwei Leute, die in Hannover leben, sind wir natürlich irgendwie, bewegen wir uns da in einer Szene. Mhm. Und haben auch tatsächlich letztens erst zusammen gespielt, hier in Hamburg, wo ich wohne.
Sehr, sehr cool. Haben wir das jetzt synchron gesagt? Wunderbar. ich würde sagen, wir spielen zum Warm-up erstmal eine kleine Runde Themenroulette. Und das Schöne dabei ist, dass wir gleich auch noch Kai mit in die Runde holen, denn wir haben das Themenroulette von ihm rouletten lassen und als Sprachnachricht an uns schicken lassen. Das heißt, mal gucken, wie das gleich auf der Aufnahme klingt. Wenn es blöd klingt, dann müssen wir es leider rausschneiden. Philipp, weißt du, was das Themenroulette ist?
Bitte erklär das mir.
Flo, magst du es mal erklären?
Sehr gerne. Wir werden gleich ein Random-Thema von dem Kai eingespielt bekommen, was normalerweise hier live in der Folge sozusagen abgerufen wird aus unserem Fundus. Und darüber werden wir dann 10 Minuten sprechen. Das Thema kommt irgendwo im weitesten Sinne aus dem musikalischen und metallischen Universum. Die 10 Minuten, die wir darüber sprechen, sind gnadenlos. Wenn die aufhören, hören wir ebenfalls auf zu sprechen, auch mitten im Satz. Wir haben uns mal diese komische Regel auferlegt, danach nicht mehr darüber zu sprechen. Das klappt nicht immer ganz so gut, aber wir versuchen uns mal dran zu halten.
Genau. Okay, Flo, machst du den Timer?
Jo, den habe ich hier am Start.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil ich echt nicht weiß, was Kai eingesprochen hat. Er kann jetzt auch gesagt haben, Philipp ist doof oder sowas.
Und das Thema für die erste Runde Themenroulette lautet: Was ist eigentlich true?
Ja, was ist eigentlich true? Genau.
Ja, dann fangen wir mal an und geben an unseren Gast.
Genau.
Du darfst anfangen.
Boah, das ist schon wieder, das ist natürlich so eine Definition, was ist true, was ist nicht true. Ich glaube, das ist auch ganz schön aufgeweicht worden in den letzten Jahren, weil ich zumindest das Gefühl habe, dass die Szene auch so ein bisschen lockerer geworden ist und sich auch öffnet gegen, ich will nicht sagen Fortschritt, aber das klingt dann wieder so, als wäre die Metal-Szene nicht fortschrittlich, aber auch gegenüber anderen Genres und gemischten Sachen. Und ich glaube, am Ende muss es selber jeder für sich selbst irgendwie so ein bisschen definieren, was true ist und was nicht. Keine Ahnung. Ich gebe das Wort an euch ab, aber nee, also ich kann mit dem Begriff eigentlich nur bedingt was anfangen und mag auch nicht dieses elitäre Denken von bestimmten Leuten aus der Szene. Deswegen hat das Wort für mich am besten noch mit was TRVE in der Schreibweise hat für mich eigentlich keine Bedeutung.
Ja, total nervig. Unsere Szene ist irgendwie voll offen geworden, ja. Wo sind die ganzen True Metal Heads, die alles verteufeln?
Wo sind sie hin? Wo ist die Genre? Apropos Genre, True Metal, für mich ist es auch eher, also ich würde es eher als Genre betrachten. Und da so ganz klischeehaft diese typischen Gitarren, die auch witzigerweise in vielen anderen Musikrichtungen natürlich dann ihren Einfluss haben. Ich finde zum Beispiel, die Leadgitarre bei Lorna Shaw ist häufig so eine Gitarre, wie du sie auch im True Metal finden könntest. Also nicht großartig tiefer gestimmt, relativ ja hohe, fizzelige Töne. Das ist für mich so ein typisches True Metal Riff. Und ich freue mich manchmal, wenn ich es höre. Bei Lorna Shaw bricht es so diesen tiefen Klang schön auf. Und manchmal denke ich mir so, oh nee, schon wieder eine True Metal Gitarre. Ja.
Das ist eine gute Frage. Ist das jetzt genrebezogen oder wo kommt es eigentlich her? Also das ist jetzt so der erste Gedanke, der mir in den Kopf gesprungen ist. Wo kommt es eigentlich her? Ist es eine Erfindung von Manowar? Da hätte ich jetzt als erstes dran gedacht. So, das sind so die Truesten, die mir einfallen, die eigentlich die wahrscheinlich albernsten von allen sind, aber sich selbst als true bezeichnen. Ganz tief verwurzelt ist es aber auch in dieser Norwegian Black Metal, True Black Metal Szene, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß gar nicht, wer da als erstes mit um die Ecke gekommen ist, auch mit dieser Schreibweise, die du gerade erwähnt hast, Philipp. Keine Ahnung, wo das hergekommen ist eigentlich. Was ist denn für dich, Philipp, besonders true in einem Song? Jetzt einfach mal auf den Song runtergebrochen.
Oh, ey, also ich... auf einen Song runtergebrochen. Ich weiß gar nicht, wie man da true definiert. Vielleicht ist das schon eine klassische Songwriting-Struktur, dass man irgendwie mit Intro, Strophe, Refrain, C-Teil irgendwie loslegt und sich so ein bisschen halt natürlich auch in so einem Korsett bewegt. Also ja, wie gesagt, für mich ist es ja eigentlich fast mehr ein Wort, was eine Attitüde beschreibt. Und was vielleicht auch ein Umgang mit neuen Sachen ist oder mit Sachen, die nicht einem gewissen Schema folgen. Das ist für mich eigentlich so, oder sagen wir mal so, einem Schema folgen, was eine vermeintlich elitäre Gruppe für sich definiert hat, nicht? Und da hast du ja gerade gesagt, das Thema Manowar, also das muss dann irgendwie, die Gitarren müssen so klingen, die Songs müssen so klingen, die Leute müssen halt vor allen Dingen so aussehen. Und ja, weiß ich nicht. Jemand, der vielleicht dann Limp Bizkit auf seiner Kutte hat, kann ja gar kein Manowar-Patch sein. Das verträgt sich ja gar nicht so. Ne? Also da fängt ja wahrscheinlich schon so der, bei bestimmten Leuten rollen sich da schon die Fußnägel hoch. Aber ja, so würde ich dieses Wort true oder diesen Begriff halt definieren.
Wollen wir es mal münzen auf den typischen Look? Also wie sieht man denn aus, wenn man true ist? Wahrscheinlich hat man grundsätzlich lange Haare, eine Kutte und weiter, Bandshirt.
Auf jeden Fall. Bandshirt muss natürlich schon total verwahrlost sein.
Grau gewaschen.
Grau gewaschen, Löcher haben. Am besten halt noch irgendwie aus den 80ern von der ersten Tour, weil da war man ja dabei. Jeder, der nicht bei der ersten Tour war oder die Band noch aus dem Proberaum kennt, der ist ja sowieso nicht true. Ich glaube, das sind dann so diese typischen Floskeln und Vorurteile, die dann da so mitschwingen. Aber ja, vielleicht sogar eine Spandex in Streifenoptik. Patronengurt, ganz wichtig, glaube ich.
Und das Schuhwerk?
Schuhwerk, Chucks, würde ich sagen. Chucks oder Stiefel.
Ja, oder diese alten Nikes, diese hohen.
Ja, genau.
Die wären mir jetzt auch eingefallen, aber Kutte ist wirklich das Stichwort schlechthin. Also eine Kutte ist definitiv true, auf jeden Fall. Und da habe ich dann auch gleich nochmal eine Anekdote auf Lager, weil ich gerade meine alte Kutte aus der Kindheit wiedergefunden habe. Ich höre wirklich schon, seit ich Kind bin, Metal. Und habe mir da auch schon mal, weil mein großer Bruder das auch hatte, eine Kutte zusammengebastelt. Versuche mir jetzt gerade wieder aus den ganzen alten Patches irgendwas Neues zu bauen, einfach nur, weil ich es witzig finde. Also nicht mal, weil ich true bin, sondern weil ich es sehr, sehr witzig finde und konnte auch eines abends oder nachts mal nicht einschlafen, habe mich mal durch so ein altes Forum gewälzt, wo Leute sich wirklich über Kutten unterhalten haben, was da alles die Regel ist. Und da ist genau das vorgekommen. Band X darf nicht neben Band Y und die Kutte muss darf niemals gewaschen werden, egal ob draufgebrochen oder Bier drauf oder sonst irgendwas. Die darf niemals gesäubert werden. Und ich habe mir nur gedacht, es war total witzig. Also ich konnte dann auch gut schlafen, auch mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Aber ich dachte mir, haben die das wirklich alle ernst gemeint? Also ist das wirklich euer Ernst, was es für Kuttenregeln gibt?
Es gibt dann noch ganz lustige andere Regeln. Du musst in deine Stiefel pinkeln, damit sie elastisch
sind. Aber ist das wirklich so eine Regel oder ist das so ein Hoax, der dann irgendwie durch Manta Manta geschaffen wurde und eigentlich in der Realität nie irgendwie umgesetzt wurde? Aber nein, ich möchte auch eine Lanze für Kutten brechen. Ich habe auch eine und trage die auch sehr, sehr gerne. Zumal ich mir da einen Spaß gemacht habe, was meinen Backpatch betrifft und mich da auch mal sehr freue, wenn das auf Festivals die Leute da auch zum Schmunzeln anregt. Und zwar habe ich einen großen Frank Drebin Spezialeinheit-Patch auf meinem
Rücken. Sehr cool.
Und den führe ich gerne aus.
Was wir beim Look vielleicht noch ausgelassen haben, sind Festivalbändchen, oder?
Oh ja, auf jeden Fall. Die müssen den ganzen Arm bedecken. Und ich will auch gar nicht wissen, wenn man die unter das Mikroskop legt, was da dann alles so zu leben beginnt, aber hatte ich tatsächlich auch, ich glaube, so die ersten 10 Jahre Festival, die habe ich auch gesammelt und dann wurde es mir auch ein bisschen zu eklig.
Wobei, man kann die ja, also ich hatte auch lange Festivalbändchen und ich habe die einfach dann beim Duschen immer auch mit so ein bisschen Shampoo mitgewaschen, sodass wenigstens der Dreck und die groben Keime raus
sind. Das wäre natürlich noch ekliger, wenn das true wäre, dass man den Arm dann mal beim Duschen raushält. Ne?
Ich wollte gerade sagen, denn schon hast du das Bändchen entweiht. Nicht mehr true, passt nicht mehr zur Kutte. Ich habe diesen Trend nie mitgemacht. Bei mir hält das Festivalbändchen genau bis zu der Nacht, wo ich wieder nach Hause fahre. Dann sammle ich das vielleicht noch irgendwo in einer Box hier in der Ecke, aber ansonsten nerven mich die Teile massiv. Also habe ich nie verstanden.
Kannst du ja auch auf die Kutte nähen.
Genau, auf die Kutte nähen, ja, geht auch wieder.
Ja, das machen wir auch wieder. Ich habe tatsächlich meine Bändchen auch alle noch aufgehoben. Die könnte ich euch jetzt sogar zeigen, weil die an so einem riesen Reif sind. Ist mittlerweile eher, sieht aus wie so ein Bällchen, aber ja, es gibt so Sachen, die behält man halt einfach und die haben ja dann auch so einen emotionalen Wert. Und zum Beispiel meine langen Haare, die habe ich auch behalten. Da habe ich mich tierisch erschrocken, als ich umgezogen bin und dann hinter die CDs gegriffen habe, wo die dann lagen. Und ich dachte, Gott, was ist das denn für ein Tier? Aber nein, es war mein alter Ego sozusagen.
Also ist das im Prinzip auch wieder true, irgendwie so eine Sammelleidenschaft, ja? Die verbindet ja doch auch irgendwie alle Metalheads so ein bisschen, egal was, Platten, Aufnäher für die Kutte und Bändchen und was man nicht alles sammeln kann, Shirts natürlich.
Klecks.
Ja.
Sticks, ja, absolut.
Setlists. Wir sind Setlists. Doch irgendwie alle ganz schön spießig in unserer kleinen Welt.
Absolut. Das stimmt.
Vor allem, weil Leute immer so vom Stuhl kippen, wenn ich dann erzähle, dass ich keine CD mehr besitze, weil ich auch einfach kein Abspielgerät mehr dafür besitze.
Ja, kann ich unterschreiben, beziehungsweise bei mir liegen auf dem Dachboden noch 400 CDs, nachdem ich auch radikal aussortiert habe. Und ja, aber es ist das Gleiche. Es nimmt Platz weg, es staubt ein. Das, was mir emotional wichtig war, habe ich noch aufgehoben und ein paar Boxen, ein paar Platten. Aber ja, ich bin da auch sehr digital aufgestellt.
Das ist auch total untrue.
Absolut.
Das muss knarzen, am besten von Platte.
Ja, sicher. Das muss im Panzer aufgenommen sein, mit einem Kassettenrekorder, mit einem Diktiergerät. Und dann wird da reingerumpelt.
Oh, wenn wir jetzt noch das Fass aufmachen, die Produktion muss true sein.
Absolut.
Das war's auch schon. Ah. Wow, ich habe keinen mit einem Satz rausgekickt.
Gelingt auch nur selten. Dann, Philipp, erzähl doch noch mal ein bisschen mehr für diejenigen, die Damnation Defaced nicht kennen. Wer seid ihr, was macht ihr, seit wann gibt es euch?
Uns gibt es tatsächlich jetzt schon seit 2006. Wie gesagt, wir kommen aus der wunderschönen norddeutschen Stadt Celle in Niedersachsen. Und wir haben uns als Anfang 20-Jährige zusammengefunden, um einfach ja den eigenen Death-Metal-Ikonen irgendwie ein bisschen nachzueifern. Gerade so alles, was so aus Schweden kam, Göteborg. Also es war immer bei uns sehr melodisch, hat sich aber dann auch über die Jahre ja deutlich weiterentwickelt. Wir spielen sehr viel mit elektronischen Elementen, Synthesizern, ich sag mal so Landscapes, wo du das Gefühl hast, du bist halt in so einem Science-Fiction-Film oder Game. Und deswegen sagen wir auch mal liebevoll, wir machen Science-Fiction-Death-Metal oder Sci-Fi-Death-Metal, weil das schon ein essentieller Teil unseres Sounds ist, nicht? Brutale Rhythmen, aber gleichzeitig catchige Refrains. Kein clean Gesang, sondern es ist schon weiterhin ordentlich auf die Fresse und denke ich, ballert gut los. Aber es hat halt immer wieder Parts, die auch sehr eingängig sind, sodass ich glaube, viele Leute mit uns irgendwie was anfangen können, weil wir vielleicht dann auch ein Kompromiss sind für Leute die ein bisschen oldschooliger unterwegs sind, ne, keine Ahnung, die dann Entombed hören, die können mit uns was anfangen, aber genauso Metalcore-Kids. Gut, Metalcore-Kids sind auch mittlerweile, glaube ich, 30 oder so, aber ja. Ich denke, da können wir alle ganz gut bedienen, nicht? Also wir haben bei Sodom mal den Opener gemacht, das kam wunderbar an, aber halt auch genauso mit Caliban zusammen gespielt und dementsprechend haben wir da, glaube ich, einen Sound entwickelt, den man wiedererkennt und da sind wir auch ganz happy drüber und stolz und ja, hatten jetzt vor 2 Jahren oder während der Pandemie unser 15-Jähriges, das ist dann auch so ein bisschen natürlich dadurch ins Wasser gefallen und jetzt haben wir in diesem Jahr dann tatsächlich am 3.11., ne, ist der Freitag, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, kommt auch unser Jubiläumsalbum raus, was dann so ein bisschen neue Songs, alte Songs, Cover-Songs, alles so ein bisschen als Dankeschön für die ganze Zeit veröffentlicht wird, beziehungsweise der Großteil der Songs, den haben wir schon in den letzten 1,5 Jahren veröffentlicht und lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Kann ich ganz uneigennützig mal empfehlen.
Ist das dann auch euer Vorteil, dass ihr halt eben mit den klassischen Metal-Bands aus dem härteren Sektor spielen könnt und auch mit den etwas moderneren, dass ihr nicht einfach irgendwo sagt, ihr seid da so in der ganz engen Schublade, sondern ihr könnt wirklich auf mehreren Festivals oder mehreren Touren auch fahren?
Ich denke schon. Das ist natürlich auch immer ein bisschen, kommt drauf an, wer da am anderen Ende sitzt, ne? Wer das Booking macht. Aber wir haben Partisan gespielt, wir haben aber auch Wacken gespielt oder Metal Hammer Paradise. So. Und überall sind wir auf sehr gute Reaktionen gestoßen, weil wir halt, glaube ich, so genau in die Mitte, in die Kerbe rein treffen, dass wir hart genug sind, dass halt auch Leute, die halt gerne auf oldschooligen Death Metal oder Geballer stehen oder Deathcore oder sowas uns mögen, aber genauso Leute, die dann, ja, wenn es hochkommt, in Flames dann immer gehört haben, die dann auch sagen, ach, das finde ich, kommt gut rüber live, so, nicht?
Du hast es gerade selber schon angeschnitten, auf dem Jubiläumsalbum gibt es auch ein paar Covertracks. Ich habe schon gesehen, ihr seid sehr coverfreudig auf jeden Fall.
Ja, ja.
Unter anderem Phobia von Creator gecovert, Asche zu Asche von Rammstein und was ich persönlich am meisten feiere, ihr habt einen meiner absoluten Lieblingsballer-Songs gecovert, nämlich Love von Strapping Young Lad. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Das musst du mir nochmal ganz kurz erklären.
Wie sind wir darauf gekommen? Ich glaube, es war echt so. Naja, man sitzt ja zusammen und fragt sich dann auch so, okay, was sind die eigenen Helden, was passt zu unserem Sound? Und Love war einfach immer ein brutal geiler Song, so der natürlich von einem Ausnahmemusiker mit Devin Townsend, auch was den Gesang betrifft. Also unsere Version ist. Klingt auf jeden Fall anders, weil man auch einen Devin Townsend halt gar nicht übertreffen kann. Aber es hat halt einfach Bock gemacht, den tatsächlich zu covern. Und du hast natürlich recht, wir haben auch in der Vergangenheit schon mal uns an anderen Aufnahmen bedient, obwohl das tatsächlich, also wer bei uns in die Songs zum Beispiel bei Spotify reinguckt, der wird als erstes über Wolverine Blues stolpern von Entombed. Und das war tatsächlich die Idee von Partisan, die ja in dem Jahr, meine ich, Jubiläum hatten und jede Band gebeten haben, einen Coversong zu machen. Und so kam das dann tatsächlich. Und irgendwie fühlt sich Covern auch ganz witzig an. Es macht Spaß, dann doch seine eigene, ist es ja nicht eine Interpretation, aber zumindest den eigenen Sound da so ein bisschen anzuwenden, mal zu horchen, wie denn andere Kompositionen dann klingen.
Da seid ihr definitiv auf dem richtigen Weg. Also man hört im Prinzip jeden Coversong, den ich bisher von euch gehört habe, an, dass ihr da euer eigenes Ding rein interpretiert habt. Und es klingt nicht einfach wie ein stumpfes Cover sozusagen, dass man das einfach nur nachspielt im klassischen Sinn.
Das freut mich sehr zu hören, obwohl man natürlich sagen muss, wir haben es ja nachgespielt, weil sonst bekommst du ja die Probleme mit den Verlagen, weil es sonst ganz schnell eine Bearbeitung wird. Also sprich, grundsätzlich Songlänge, Songstruktur, der Text, das muss halt alles identisch sein. Aber du kannst natürlich mit Sounds, mit Stimmung einfach spielen.
Genau.
Und natürlich mit dem Gesang selber auch. Und ich glaube, das kommt dann so eine ganz spannende Mischung raus, sodass du irgendwo, der Song halt anders klingt als das Original, aber dennoch eigentlich man sofort halt auch das Original trotzdem weiter im Kopf hat.
Ich habe auch gesehen, dass ihr in der Vergangenheit eher EPs veröffentlicht habt als Alben. Ist das so ein bisschen auch eine neue Strategie, dass man sagt, okay, wir veröffentlichen lieber häufiger so ein bisschen, als dass wir auf ein Album hinarbeiten?
Ja und nein. Also tatsächlich, wir haben ganz am Anfang EPs gemacht, weil es für uns als damals Studenten natürlich auch irgendwie bezahlbarer war, nicht? Ja. Also so zum ersten Mal dann ins Studio gehen und da einige tausend Euro dann latzen. Da waren halt diese EPs, die teilweise auch dann sogar, ich will nicht sagen, im Kinderzimmer entstanden sind, aber zumindest im Keller von den Eltern unseres Schlagzeugers. Und man dann sozusagen, sich da ein bisschen dran ausprobiert hat. Danach sind eigentlich fast nur noch Alben gekommen, aber gleichzeitig, ja, ich gebe dir recht, es ist heutzutage durchaus eine Strategie zu sagen, ich fokussiere mich auf Singles und EPs, um einfach, nicht dann plötzlich 3 Jahre oder 4 Jahre wieder zu verschwinden und dann wieder von vorne anfangen zu müssen. Das ist natürlich irgendwo eine Konsequenz aus der heutigen Zeit, wie jeder Einzelne, oder das heißt jeder Einzelne, aber zumindest viel mehr wieder konsumiert wird, dass halt Spotify-Listen für viele Bands das Nonplusultra sind, um Reichweite zu generieren. Und natürlich hat das dann auch einen Effekt auf die Veröffentlichungsstrategie, nicht? Aber dennoch, also bei uns will ich jetzt nicht ausschließen, dass wir auch weiterhin dann Alben machen werden, zumal bei uns das häufig dann auch lyrisch dann irgendwo Konzepte sind, wo dann Songs auch miteinander halt zu tun haben.
Mhm. Du hast eben gesagt, dass ihr die ersten Sachen auch bei eurem Schlagzeuger oder bei den Eltern eures Schlagzeugers aufgenommen habt und euch gibt's ja seit mehr als 15 Jahren. Habt ihr viele Line-Up-Wechsel gehabt oder wie ist so die Konstellation von damals verglichen mit heute?
Überschaubar eigentlich von den Wechseln. Also es gibt einen Kern, das ist unser Gitarrist Lutz, unser Schlagzeuger Lukas und ich. Wir sind seit Gründungsmitglieder und seit Anbeginn dabei. Und dann gab es halt immer mal wieder Wechsel am Bass und an der Gitarre, obwohl man sagen muss, dass jeder, der diese Position hatte, also mindestens 5, 6, 7 Jahre dabei war und dass generell die Band halt immer ein sehr, sehr enges, freundschaftliches und familiäres Verhältnis ausgemacht hat, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum es sonst auch immer noch gibt, nicht? Also ich meine, man muss ja schon realistisch sein, dass wir jetzt nicht die Metal-Welt erobert haben in den 17 Jahren und überall rumgekommen sind und weltweit irgendwie live gespielt haben. Nein, wir sind halt nach wie vor eine Gruppe von engen Freunden, die das sich da immer wieder motivieren kann und natürlich auch die eigene Kreativität und auch die Vision, wie selber die Mucke halt klingen muss, dann halt wirklich auch zu 100% ausleben kann, nicht? Und das ist einfach eine schöne Sache und ja, wie gesagt, da bringt sich dann halt auch jeder ein.
Aber okay, vielleicht nicht weit rumgereist. Wacken ist ja mehr oder weniger um die Ecke dann von Celle aus gesehen. Aber trotzdem muss man da auch erstmal hinkommen.
Ja, das war auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, dann wirklich so ein jetzt endlich so, jetzt hat's geklappt so, ne? Mhm. Genauso Partisan oder Metal Hammer Paradise oder wir hatten mal auf den Metal Camp gespielt da in Slowenien und in Holland und das ist schon irgendwie geil und bockt natürlich, ne? Es ist, leider war das alles auch die Pandemie hat uns dadurch sehr, sehr eingebremst. Weil Wacken Partisan, das war halt alles 2019. Dann Anfang 2020 hatten wir noch das Konzept von unseren Planetarium-Shows zum ersten Mal gestartet. Naja, und dann ist halt, wie für viele andere Bands, erstmal, ich will nicht sagen, so eine Welt zusammengebrochen. Aber der gesamte Status quo, den man bis dahin dann sich erarbeitet hat, der ist dann komplett auf Eis gelegt worden oder fast sogar, ja, wieder, naja, irgendwo, ich will nicht sagen, geh zurück zu los, aber ja, man musste halt von vorne anfangen, nicht? Also das ganze Booking ist eingebrochen, dann die letzten 2 Jahre ist erstmal alles nachgeholt worden, man hat kaum Shows bekommen und das ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich.
Ich fand sowieso eine interessante Zeit jetzt rückblickend, was Bands gemacht haben, also wie sie agiert haben. Manche haben dann so einen Kreativprozess losgetreten. Viele haben Nebenprojekte gestartet und damit eben was gemacht. Manche haben dann aber Veröffentlichungen zurückgehalten, weil sie gesagt haben, wir wollen damit dann aber touren, wenn wir das rausbringen. Also es war interessant, wie unterschiedlich damit umgegangen wurde.
Absolut. Also bei uns, ist es, ich will nicht sagen, es war einmal alles. Also wir haben ja dann dieses Jubiläumsalbum tatsächlich 21 schon geschrieben und auch produziert. Und haben da auch schon angefangen, erste Songs zu veröffentlichen. Aber am Ende des Tages ist es jetzt 2 Jahre später erst dazu gekommen, das ganze Projekt zu finalisieren oder auch wieder irgendwo Kapital wieder zu sammeln, um dann auch jetzt zum Beispiel eine Vinylproduktion überhaupt wieder stemmen zu können, nicht? Weil du hast ja keine Einnahmen. Du hast keine Shows, wo du Merch verkaufen kannst. Man schläft auch ein bisschen ein, wird ja so ein bisschen lethargisch. Das ist alles so ein bisschen passiert, nicht? Und man merkt jetzt, wo, ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr 4 Shows gespielt, dass das jetzt langsam wiederkommt, dass man so hochfährt und jeder Einzelne es schafft, sich auch wieder zu motivieren, nicht? Das ja, war schon eine große Herausforderung im Nachhinein auch. Oder ist es immer noch?
Philipp, Flo, wollt ihr noch irgendwas zu Damnation Deface sagen oder fragen? Oder wollen wir die nächste Themenroulette-Runde starten?
Wir hören uns mal an, was der Kai noch hinterlassen hat. Der Nachwelt, eine Sprachnachricht.
Alles klar.
Und die zweite Runde Themenroulette, ja, die dreht sich dank des Zufallsgenerators um die Frage, wie viel Technik braucht man eigentlich bei einem Konzert?
Oh, spannend.
Spannend, ja.
Ich glaube, es geht von bis, ne? Wenn wir gerade beim True Metal waren, dann braucht man wahrscheinlich etwas weniger, als wenn man groß auffährt mit Backing Track, Pyrotechnik vielleicht noch dabei und keine Ahnung, 6 Instrumenten oder wie auch immer.
Ihr habt euch natürlich genau den in der Band ausgesucht, der am wenigsten Ahnung davon hat. Wir haben tatsächlich 2 Veranstaltungstechniker in der Band und die könnten natürlich jetzt wahrscheinlich episch breit referieren. Aber bei uns ist das tatsächlich relativ überschaubar, weil, und jetzt sind wir wieder beim Thema True, wir sind nämlich da gar nicht True, und zwar ist bei uns das meiste digital, also wir spielen mit digitalen Amps, heißt, es muss nicht unbedingt Boxen geben, wenn nicht die anderen Bands sie an dem Abend nutzen, sondern wir gehen direkt in die Anlage rein, wir haben auch unseren eigenen Sound dabei, seit 5 Jahren oder 6 Jahren haben wir In-Ear-Monitoring. Ich glaube, ohne das kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Am Anfang ist man da so ein bisschen ablehnend, denkt, man kriegt nichts mehr mit. Aber, Entschuldigung, das sind tatsächlich essentielle Sachen, die wir so dabei haben, nicht? Und ja, klar, dann irgendwie Gitarren und Schlagzeug. Damit können wir unseren Tod werfen. Aber ja, sonst ist das bei uns relativ überschaubar. Es ist natürlich auch immer, hat damit zu tun, welchen Aufwand man überhaupt betreiben kann. Nicht? Also wie groß ist so eine Produktion? Wenn wir unterwegs sind, versuchen wir das Besteck natürlich so klein wie möglich zu halten, weil wir in der Regel halt auch, wenn nur unseren Mischer dabei haben und nicht noch irgendwelche Stagehands, sondern wir bauen die Scheiße dann halt selber auf. Ne?
Ja. War das von Anfang an so bei euch, also wirklich auch schon zum Beginn der Bandkarriere, oder brauchte man da schon, um irgendwie cool wirken oder mithalten zu können, den 120 Kilo Marshall Head auf der Bühne?
Auf jeden Fall. Also erstens das und zweitens war natürlich, ich weiß gar nicht, ob so Camper-Amps wann die überhaupt auf den Markt gekommen sind und damals wahrscheinlich wie ein Mittelklassefahrzeug irgendwie gekostet haben. Das muss man natürlich auch sagen, dass die Technik sich auch deutlich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und die Sachen auch im Zweifel bezahlbar geworden sind. Oder wir einfach natürlich keine armen Studenten mehr sind, die dann irgendwie ihre PVMs oder ich weiß gar nicht, was die Kollegen da am Anfang immer alles gespielt haben. Da war natürlich alles dabei, nicht? Und das, ich kann mich noch erinnern, wie unser Bassist einen unfassbar schweren Scheißamp dabei hatte, der so schwer war, dass er fast nicht alleine tragbar ist, obwohl ein Griff dran war. Und die Kiste ist auch immer als allerletztes aus dem Auto geräumt worden. Und da bin ich froh, dass er jetzt nur noch so ein, lass es 20x20 Zentimeter, kleines Teil dabei hat, wo du denkst, oh Gott, ist das jetzt ein Apple-Computer oder tatsächlich ein Bass-Amp? Also für uns hat sich das schon sehr erleichtert. Aber ich kann natürlich, ich habe eine andere Band gehabt, Köbrand hießen die, da waren wir so crustmäßig unterwegs, da mussten da Orange-Boxen und Orange-Amps auf der Bühne sein. Also anders ging es ja gar nicht. Sonst hätte man sich ja lächerlich gemacht. Ne?
Das wäre man nicht true.
Absolut, ja.
Dann gleich nochmal die umgedrehte Frage, so aus Gear-Nerd-Sicht. Du hast gerade schon den Namen Camper fallen lassen. Auf was vertraut ihr da so? Camper, Helix, irgendwie XFX oder sowas?
Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Müsste ich jetzt eine WhatsApp schreiben vielleicht? Wenn es dich wirklich interessiert, bringe ich das gerne nochmal in Erfahrung. Ich weiß, dass Hannes eine Zeit lang Camper gespielt hat. Ich glaube, er hat jetzt aber was anderes. Bin jetzt aber nicht ganz sicher. Lutz spielt auf jeden Fall was anderes, aber auf jeden Fall, wie gesagt, beide digital unterwegs. Und ja, Schmidti, unser Bassist jetzt auch. Und ja.
Also man spricht ja gerne immer von, was benutzen so die Gitarristen und so weiter. Aber mal an dich die Frage, was für Mikrofone benutzt du denn? Also hast du verschiedene, hast du immer nur eins? Hast du da gewechselt im Laufe der Zeit? Wie war das?
Ich habe Sennheiser nutze ich, Funke. Ich habe ganz am Anfang mal einen Sennheiser gehabt, noch mit Kabel. Auch das ist natürlich, kann man immer sagen, truer als Funke, aber irgendwo es geht, kommt es ja auch mal ein bisschen auf das Praktische an. Und gerade da ich mich sehr viel bewege auf der Bühne, sind doch immer angenehmer, bevor man die Kollegen dann irgendwie einwickelt oder Fall bringt, wenn ich da durchhuschen kann. Nee, ich bin eigentlich relativ loyal mit meinen Sennheiser. Mikrofon, dann nur mal die Kapsel gewechselt. Ich hatte auch mal ein Shure. Das habe ich aber eigentlich nur so als, soll jetzt nicht falsch klingen, Gammelmikrofon im zweiten Proberaum hier in Hamburg gehabt. Aber sonst bin ich da sehr klassisch mit Sennheiser gut vertreten.
Mal in Richtung Sci-Fi-Death-Metal gedacht? Macht ihr da irgendwas in Richtung Videoprojektion?
Kommt immer drauf an. Also wir hatten tatsächlich unsere Jubiläumsshow, die wir 21 gespielt hatten, da hatten wir 4 LED-Walls, wo wir tatsächlich alles mit Videoanimation im Hintergrund begleitet haben, sowohl entweder offizielle Musikvideos, was natürlich dann immer das Einfachste ist umzusetzen, zumal wir eigentlich finden, dass unsere Musikvideos ganz gelungen sind und nur Qualität haben, die man auch auf der Bühne dann sozusagen zeigen kann. Es kommt halt immer drauf an, wie die Gegebenheiten sind im Club. Nicht? Einen eigenen Beamer mitbringen und Leinwand ist problematisch, auch das natürlich dann aufzubauen. Und Meistens sind ja dann die Umbauzeiten dann doch relativ überschaubar. Aber klar, also wenn es den Rahmen dafür gibt, wie zum Beispiel unsere Planetarium-Shows, da wird auf jeden Fall natürlich auch viel an die Kuppel projiziert und so, dann ja, auf jeden Fall. Visuell immer gerne, viel Licht. Das, was da ist, teilweise auch eigenes mitgebracht, was dann programmiert ist, sodass wir uns so ein bisschen unabhängig machen. Aber desto mehr, desto besser, ja.
Habt ihr einen eigenen Lichttechniker?
Teilweise ja. Und witzigerweise ist das auch unser ehemaliger Gitarrist Lutz II, der vor allen Dingen durch die Pandemie dann sich beruflich neu orientiert hat und jetzt tatsächlich als Lichttechniker für Soulwork, für Amarancy, für Hypocrisy unterwegs ist. Und wenn er dann mal Zeit hat, dann tatsächlich auch uns da unter die Arme greift und uns da am Lichtpult supportet, ja.
Hypocrisy, also ich weiß, dass Pain sehr groß auffahren, Hypocrisy dann wahrscheinlich ähnlich, vielleicht nicht ganz. Pain ist ja dann doch ein bisschen elektronischer, aber ja, stelle ich mir schon aufwendig vor dann bei den Bands.
Auf jeden Fall, ja. Es ist immer spannend, was er erzählt und zeigt und natürlich auch, was da ein Equipment immer dabei ist oder wie du dann natürlich auch immer gucken musst, was in den jeweiligen Locations denn hängt und das halt dann im Zweifel in deine programmierte Show halt mit einzubauen.
Man kann ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen tricksen, aber es gibt ja auch so Sachen wie Lichterwände, also wo dann halt ganz viele Lampen sind, die man dann auch sozusagen programmieren kann, dass die irgendwie Flammen abbilden oder was weiß ich. Das ist halt dann nicht wie so ein Beamer und dass man da ein Video abspielt, aber es geht so ein bisschen in die Richtung und ist halt wesentlich weniger aufwendig. Das finde ich auch.
Aber auch deutlich wesentlich teurer halt. Ne? Das ist dann halt auch mal die Sache, dass du dann ganz schnell bei, weiß ich nicht, 600, 700, 800 € nur für Miete bist, für eine Show, um solche LED-Walls da halt aufzuhängen. Und wir sind ja doch aufgrund unserer beiden Veranstaltungstechniker sehr gut vernetzt und kommen auch mal gut an Material ran. Aber dann frisst du damit einfach mal von jetzt auf gleich im Zweifel deine ganze Gage. Ne? Das ist... Ja.
Locker.
Das ist halt immer geil zu haben und ist auch super schön. Und wenn man halt so spezielle Events hat, sofort. Aber im Zweifel ist es halt immer ein Abwägen von Kosten- und Nutzenfaktoren.
Aber an dieser Stelle wirklich mal ganz viel Liebe raus an all diese Lichttechniker dieser Welt. Früher war ich halt die Kategorie, Hauptsache der Sound ist geil und die Band hat Bock, der Rest ist mir total Bums. Und dann habe ich irgendwann mal in einem Praktikum bei so einem Veranstaltungstechniker meine komplette Lichttechnik einer Show mit aufbauen dürfen. Und habe mir zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich alles passiert. Allein wie viel Aufwand da schon hinter steckt, das ganze Zeug da ranzukarren und aufzubauen. Und was das einfach für einen Unterschied machen kann. Je nachdem natürlich, was man für ein Budget hat. Du hast das gerade schon erwähnt, nicht jeder hat das auf Tasche. Aber da denke ich halt auch wieder an Bands wie Devin Townsend oder Leprous, die ich letztes Jahr gesehen habe, die so eine unfassbare Lichtshow machen. Also da bin ich fast umgekehrt in meiner Meinung und sage, mach die Musik aus, ich gucke mir die Lichtshow an und freue mich.
Ja.
Das Zusammenspiel ist der Wahnsinn auf jeden Fall.
Ja, es transportiert natürlich auch Emotionen, nicht? Und gerade wenn du Mucke machst, und das trifft bei uns natürlich auch zu. Wir haben auch Parts.
Da hat der Timer zugeschlagen.
Oh.
Und der ist gnadenlos.
Das war einer, der fällt dann mit meinem Wort.
Genau. Du darfst uns auch nie erzählen, was bei der WhatsApp rausgekommen wäre, wenn du sie geschickt hättest. Also okay. Das Thema, wir müssen das totschweigen in alle Ewigkeit. Klappt nicht immer ganz. Ja, dann sind wir durch mit dieser Folge. Philipp, ich habe ja schon im Vorgespräch dich vorgewarnt, dass du dir den Outro-Song wünschen darfst.
Ja, okay. Dann wünsche ich mir tatsächlich von unserer neuen Platte den Song In Total Darkness, der wahrscheinlich, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht veröffentlicht ist, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das sein wird, wenn ihr da draußen diese Folge hört. Und ja, ich denke, der Song ist ein guter Repräsentant für den Sound, den wir machen und wie wir unseren Death Metal sehen und auch so ein bisschen als Weg in die Zukunft. Da wird auf jeden Fall noch mehr in die Richtung gehen, vielleicht sogar noch ein bisschen elektronischer, wer weiß, aber es wird nie irgendwie an Brutalität irgendwie zu wenig sein. Und dementsprechend hört mal rein, freue mich für jeden, der irgendwie darauf ein bisschen neugierig wird und mehr hören möchte.
Das passt perfekt zum Abschluss einer Frage, die mir nämlich vorhin noch untergekommen ist, die ich vergessen habe. Welchen Song sollte man hören, um euch komplett so ein bisschen zu umschreiben? Weil du hast es ja selber erwähnt, ihr habt an Platz 1 bei Spotify den Wolverine Blues, ist natürlich gleich ein Cover und die Leute hören sich vielleicht erstmal das Cover an und denken, oh, ist eine Coverband.
Ja, eben. Das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wenn du einen Song hast, der dann funktioniert und wo dann auch der Algorithmus immer sagt, oh, hier, toll, und spiele ich nochmal aus. Und dann hast du direkt als beliebtesten Song bei Spotify Wolverine Blues. Ja, ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Das Cover ist super, hat genau den Sound, aber im Prinzip hört euch zum Beispiel in Total Darkness oder Scorn an vom jetzt kommenden Album. Und ich glaube, die sind ein guter Indikator dafür, für was wir stehen. Und wenn wir bei euch in der Nähe spielen, kommt gerne vorbei. Trinken auch 5 Bier noch mit euch und würde ich mich sehr.
Das ist doch mal ein gutes Versprechen. Und euer neues Album mit 9 alten und Cover-Songs kommt am 3. November raus und dann bekommt ihr jetzt mit In Total Darkness einen kleinen Vorgeschmack. Super. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Vielen Dank, macht's gut. Tschüss.